Die Geschichte, die wir heute erzählen, spielt an der Börse in Paris im Jahre 1865. Wie überall auf der Welt ist die Börse ein prachtvolles Gebäude. So auch damals in Paris. Sie lag an einem großen Platz, war ein Gebäude mit Säulengang und Statuen und besaß eine imposante Freitreppe. Wenn die Sonne schien, machte es den Eindruck, als würden Platz und Börse von ihr überflutet. Ansonsten ging es an der Börse um das Gleiche wie heute. Steigende oder fallende Kurse, große Gewinne oder Verluste, Banken, Pleiten, Steuerhinterziehung, Intrigen, Macht, Gier, Glück, Hoffnung und Kleinaktionäre, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Ich repräsentiere heute Abend mehrere Personen, zum Beispiel Aristide Saccard, einem Börsenspekulanten, eine der Hauptfiguren des heutigen Abends, oder Herrn Gundermann, den stärksten Finanzinvestor der damaligen Zeit, oder Desjoie, einem Bürodiener Saccards und so weiter und so weiter.
Ich repräsentiere zum Beispiel Caroline Amelin, auch eine Hauptfigur der Geschichte, oder die Baronin Sandorf, eine Börsenzockerin, oder Delaroque, einen Börsenmakler. Jetzt, als Delaroque, habe ich gerade Saccard an der Börse getroffen und wir beobachten das Treiben der Kollegen. Da. Georges Amadieu ist auch da. Die Börse verehrt ihn seit seinem großartigen Coup mit den Celsis-Gruben. Als die Aktien auf 15 Francs gefallen waren und man jeden Käufer für verrückt erklärte, hat er sein ganzes Vermögen in dieses Geschäft gesteckt. 200.000 Francs. Ohne Berechnung und Gespür. Mit der Starrköpfigkeit eines sturen Klotzes, der sein Glück herausfordert.
Aber jetzt, wo die Entdeckung fündiger Adern den Kurs der Aktie auf über 1.000 Francs steigen lässt, verdient er dabei rund 15 Millionen.
Und seine irrsinnige Spekulation erhebt ihn in die Reihe der großen Köpfe der Finanz.
Ah. Jean Mauzet. Er lebt in der ständigen Angst vor einem Zusammenbruch. Er spielt mit Sabatini das bekannte Spiel. Der eine spekuliert auf steigende Kurse, der andere auf fallende Kurse ein und desselben Wertpapiers. Der Verlierer wird am Gewinn des anderen beteiligt und hat dann nur zu verschwinden.
Salmon spricht nie. Man weiß nie, worauf er spekuliert und ob überhaupt. Es heißt, er verkauft seine Suez-Aktien. Was denken Sie denn über Suez? Sie verkaufen auch, nicht wahr? Ja, ja. Die Lage scheint stabil, die Geschäfte gehen. Aber sehen Sie mal, man hat in Paris zu viel abgerissen und zu viel gebaut. Warten Sie, bis eines der Kreditinstitute zusammenkracht, wie alle anderen hinterherpurzeln. Die Dinge stehen schlecht.
Ach, lassen Sie mich in Frieden. Die Dinge stehen gut. Zusammenbrüche sind immer ärgerlich, aber von Zeit zu Zeit muss eben mal reiner Tisch gemacht werden. Ja, wie würden Ihre Kunden Sie lieben, wenn Sie immer nur gewinnen würden?
Sagen Sie mal, Monsieur Saccard, mein Bester, ist das wahr? Sie ziehen sich von den Geschäften zurück? Glauben Sie mir, Sie tun gut daran. Es ist besser so.
Das war für mich ein Peitschenhieb mitten ins Gesicht. Ich stehe reglos da, die Augen auf das Durcheinander im Börsensaal gerichtet. Zurückziehen? Nein, ich gründe eine Kreditbank mit einem Stammkapital von 25 Millionen. Ich gedenke, Sie in Kürze davon zu unterrichten. Ich gehe hinaus, lasse die hitzige Atmosphäre der Börse hinter mir. Ich will endlich Erfolg haben. Von Arbeit kann man nicht leben. Allein die Elenden und die Dummköpfe arbeiten, um die anderen zu mästen. Es gibt nur das Börsenspiel, durch das man auf einen Schlag von heute auf morgen zu Wohlstand, zu Luxus, zum großen Leben, ja, zum Leben überhaupt kommt. Thank you. eines Morgens finde ich endlich den Namen für die Gesellschaft, die ich gründen will. Banque Universelle. Das ist einfach, das ist groß, das umfasst alles. Banque Universelle.
Wiederholt er ständig.
Banque Universelle.
Während er sich anzieht.
Banque Universelle.
Er hat die Eingebung, dass er noch am gleichen Tag handeln
Universelle.
Und das Konsortium bilden müsse.
Universelle.
Um im Voraus 50.000 Aktien zu je 500 Franc seiner Aktiengesellschaft unterzubringen, die ein Stammkapital von 25 Millionen bekommen soll. Auf der Straße schaut Sarkar auf seine Uhr. 11 Uhr. Wie viel Zeit er schon vertan hatte. Er nimmt eine Droschke und gibt als erstes Ziel Rue Saint-Lazare an. Das Haus von Gundermann. Dieser ist der Herr der Börse. Der Bankkönig. Ein Mann von 60 Jahren. Er geht nie zur Börse. Tut sogar so, als schicke er nicht einmal einen offiziellen Vertreter dorthin. Sarkar bewundert den Mann, der die Geheimnisse kennt, der nach Gutdünken Kursanstieg und Abstieg macht, 1 Milliarde Kapital im Rücken. Gundermann beugt sich vor und lässt sich die geplante Gründung der Banque Universelle erklären.
Noch eine Bank, Sarkar? Noch eine Bank? Ich würde mein Geld eher in ein anderes Geschäft stecken. In eine Maschine. Eine Guillotine, mit der man all diesen Banken den Hals durchschneiden kann. Eine Harke, wissen Sie, um die Börse zu säubern. Sowas hat Ihr Ingenieur wohl nicht in seinen Plänen, hä? Sehen Sie mal, seien Sie doch vernünftig. Sie sollten wirklich nicht wieder mit den Geschäften anfangen. Ich erweise Ihnen nur einen Dienst, wenn ich es ablehne, Ihrem Konsortium auf die Beine zu helfen. Sie haben zu viel Fantasie. Außerdem nimmt es immer ein schlechtes Ende, wenn man mit dem Geld anderer Leute handelt.
Der zweite Versuch führt Sarkar zu Degremont, der sich auf ein riesiges Vermögen stützen kann. »Ach, Sarkar, mein lieber Freund, wie geht es Ihnen? Erst neulich dachte ich an Sie. Sind wir nicht überhaupt Nachbarn?«
»Monsieur Degremont, ich komme sofort auf den Zweck meines Besuches zu sprechen. Die Gründung der Banque Universelle und die Bildung eines Konsortiums von Freunden, Bankiers und Industriellen, die im Voraus den Erfolg der Emission gewährleisten und sich verpflichten sollen, insgesamt 40.000 Aktien zu übernehmen. Ja, ein Kreditinstitut, das vor allem zu dem Zweck gegründet wird, große Unternehmungen zu finanzieren.«
Degremont ist ernst geworden, hört zu und betrachtet Sarkar, als suche er in der Tiefe seines Hirns zu erforschen, welche Leistung noch aus ihm herauszuholen ist, den er als so umtriebig kennengelernt hat, trotz seiner fieberhaften Zerfahrenheit. Als Degremont von dem ersten Geschäft hört, mit dem Sarkar beginnen will, jenem Plan, alle Reedereien des Mittelmeerraumes in einem Kartell zusammenzufassen, ist er beeindruckt und gibt nach. Als Sarkar nach einem heftigen Händedruck schon gehen will, ruft Degremont ihn noch einmal zurück und sagt, ach, hören Sie, gehen Sie doch bei Marquis de Bohun und bei Cedi vorbei. Sagen Sie den beiden, dass ich mich beteilige und bitten Sie sie auch mitzumachen. Ich möchte, dass Sie mit von der Partie sind.
Der Marquis de Bohun wohnt in den ehemaligen Nebengebäuden eines Palais und lebt vom Börsenspiel.
Ich stecke ein, solange ich gewinne. Und wenn ich verliere, zahle ich nicht. Alle wissen das und fügen sich. Ich trage einen bedeutenden Namen und mache mich gut in Verwaltungsräten. Daher reißen sich neu gegründete Gesellschaften um mich.
Herr Marquis, ich komme als wirklicher Bittsteller.
Nein, meine Zeit ist in Anspruch genommen. Ich habe im Augenblick 10 Angebote, die ich ausschlagen muss.
Degremont schickt mich. Er hat an Sie gedacht.
Ach, sehe. Sie haben Degremont gewonnen. Gut. Gut. Ich bin auch dabei. Zählen Sie auf mich.
Der Seidenhändler Cedi lebt nur in der Hoffnung auf einen siegreichen Börsencoup. Aber da er andauernd Pech hat, steckt er alle Gewinne seines Seidengeschäfts hinein.
Ach, mein Lieber, wenn Sie mir Glück bringen, so seien Sie willkommen. Nein, nein, führen Sie mich nicht in Versuchung. Ich sollte mich lieber mit meinen Seidenballen einschließen.
Sakar will, dass er sich beruhigt und spricht mit ihm zunächst von anderen Dingen. Also gut, versetzt er dann und vermittelt. Machen Sie nun mit. D'Egremont lässt Ihnen ausrichten, dass er sich beteiligt.
Aber ja, ich bin dabei. Sie wissen genau, dass ich gar nicht anders kann. Wenn ich mich weigerte und Ihr Geschäft läuft, würde ich krank vor Bedauern. Sagen Sie D'Egremont, dass ich mitmache. Ist denn erlaubt, sich so zu mehreren zusammenzutun, um sich untereinander die Aktien einer Bank zu teilen, noch bevor die Emission erfolgt ist?
Aber sicher ist das erlaubt. Ganz abgesehen davon brauchen wir solide Leute für die Anfangsschwierigkeiten. Der Gesellschaftsvertrag kann beim Notar unterschrieben werden.
Ich nahm an, das Gesetz fordert die volle Zeichnung des Gesellschaftskapitals.
Sie lesen das Gesetzbuch?
Caroline errötet leicht, denn er hat es erraten. Am Abend zuvor hatte sie einem Unbehagen nachgegeben, einer Furcht ohne genauen Grund, und die Vorschriften über Gesellschaften nachgelesen.
Nein, ich warte bestimmt nicht, bis das ganze Kapital gezeichnet ist. Außerdem ist es mir lieber, wenn wir uns Aktien zurücklegen. Ich finde schon jemanden für uns, dem ich ein Konto eröffnen kann.
Das ist verboten.
Ja, natürlich ist es verboten, aber alle Gesellschaften tun es. Ich bin ein alter Praktiker mit einiger Erfahrung.
Da wir nun einmal beim Thema sind, ich habe eine fürchterliche Angst vor der Spekulation. Anstelle dieser Aktien, dieser 50.000 Aktien, sollten Sie nur Obligationen ausgeben. Ich weiß, dass man mit Obligationen nicht spekuliert, sondern einfach ein Darlehen gibt. Sagen Sie, warum keine Obligationen? Das wäre so beruhigend für mich.
Nie im Leben. Was zum Teufel wollen Sie mit Obligationen? Caroline, ohne Spekulation sind die großen Kapitalbewegungen und die daraus resultierenden zivilisatorischen Werke gar nicht denkbar. Das ist wie bei Aktiengesellschaften. Was hat man gegen sie gezetert? In Wahrheit hätten wir ohne Aktiengesellschaften weder Eisenbahnen noch irgendeines der riesigen modernen Unternehmen, die die Welt erneuert haben.
In Artikel 8 der Statuten las ich, dass sich die Gesellschaft aufs Strengste jedes Termingeschäft untersagt. Das bedeutet doch, das Börsengeschäft zu untersagen, nicht wahr?
Werden wir nicht ein großes Tor zur alten Welt Asiens auftun? Ein unbegrenztes Feld des Fortschritts erschließen? Und angesichts der blendenden Zukunft, die so viele Eroberungen verspricht, fragen Sie mich, ob es erlaubt ist, zu spekulieren? Die Risiken werden freiwillig in Kauf genommen. Man verliert, doch man gewinnt auch. Die Menschheit kennt keinen hartnäckigeren Traum, als das Glück zu versuchen, von einer Laune alle Wünsche befriedigt zu bekommen. Sie braucht die Aussicht auf einen beträchtlichen Gewinn, auf einen Treffer, der das Einlagekapital verzehnfacht, falls man es nicht einbüßt.
Aber sehen Sie, die 500 Aktien, die Sie für meinen Bruder zeichnen wollen, ohne dass er sie sofort bezahlen kann, nun, ist das nicht unkorrekt? Macht er sich nicht strafbar?
Sie machen sich Sorgen wegen der unvermeidlichen kleinen Unregelmäßigkeiten. Man krempelt die Welt nicht um, ohne ein paar Leuten auf die Füße zu treten. Aber seien Sie unbesorgt. Die Spekulation verschlingt nur die Ungeschickten.
Caroline schaut ihn an. Und bei ihrer Liebe zum Leben, zu allem, was stark und aktiv ist, findet sie ihn schließlich schön und in seiner Begeisterung verführerisch. Schon gut, bloß, nicht wahr? Versuchen Sie, so wenig Leute wie möglich zu zertreten und vor allem niemanden von denen, die ich liebe.